Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ich habe vorher nicht aufgeschreckt, ob sich jemand so freut wie Christina, die sie gefragt hat, weil ich auch weiss, wie fest dass sie sich freut. Und es ist also wirklich auch ein Segen. Immer am Morgen, wenn sie aufsteht, schaut sie aus dem Fenster und nachher ist gerade gute Laune im Haus, wenn es schneit. Gut. Wir kommen zum Petrus. Seid allzeit bereit. Das referiert nicht etwa auf das, was Jesus gesagt hat, sind allzeit bereit, ich komme wieder wie ein Räuber in der Nacht, sondern es geht um etwas anderes. Wir werden es dann gerade sehen, um was es geht. Bevor ich aber einsteige in den Text, ich denke, machen wir eine kleine Auffrischung zum Kontext von Petrusbrief. Nur mal kurz, wir haben die erst kürzlich eine Serie gehabt zum zweiten Petrusbrief, wo unter anderem der Martin uns mega schön mitgenommen hat im Kontext von diesem Brief. Einfach denkt frische kurz auf, damit wir wieder dort sind. Der Petrus, einer von den Jüngern von Jesus, da seht ihr ihn bei einem Erlebnis, das er hat einfach mit Jesus auf dem Wasser, wo er auf dem Wasser gelaufen ist. Der ist einer von den ersten Aposteln geworden, nachdem Jesus gestorben, wieder auferstanden und aufgefahren ist. Hat er mit den anderen Jüngern zusammen den Heiligen Geist bekommen und nachher mitdient, um die Kirche gründen und ausbreiten. Und das ist nachher in den ersten Jahrzehnten nach Christus auch so passiert. Und etwa in den 60er Jahren vom ersten Jahrhundert schreibt der Petrus dann seinen Brief an Gemeinden in Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Und er schreibt sie an die Fremden in der Zerstreuung. Der Grund für den Brief war, dass die Christen dort in diesen verschiedenen Gemeinden verfolgt worden sind und unter grossem Stress gelitten haben. Und der Petrus hat sie ermutigen, um in dieser Situation standhaft zu bleiben. Er braucht viele Bilder und Zitate aus dem Alten Testament und will damit den Leuten aufzeigen, dass sie eine neue Identität haben in Christus und zu der grossen Familie vom Glauben dazugehören. Und sie sollen die Situation von der Verfolgung und dem Leid nicht als eine Infragestellung von ihrem Status vor Gott betrachten. Also wie sie leiden, heisst das nicht, dass Gott sie nicht mehr gern hat, sondern sie sollten das viel mehr sehen als Chance zum Zeugen sein für Jesus. Sie leben in einer fremden Welt, aber haben eine neue Hoffnung. In den Kapitel 2 bis 4 vom 1. Petrusbrief fokussiert der Petrus dann darauf, was das heisst, in einer fremden Welt mit einer neuen Hoffnung zu leben, wie sich die Menschen sollen verhalten. Sie haben als Kinder Gottes eine neue Realität, aber sind umgeben von der alten Realität. Es ist sozusagen ein christlicher Verhaltenskodex. Kapitel 2 bis 4, ihr seht schon den Vers, den ich hin will. Der ist im Kapitel 3, wir finden uns also in der Mitte von diesem Verhaltenskodex. Da noch ein anderes Bild, bevor wir gerade zum Text kommen. Das ist ein Wandgemälde aus Rothenburg ob der Tauber. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand dort war. Sehr schöne Stadt in Deutschland. Der Petrus ist der ganz auf der rechten Seite. Man erkennt ihn anhand der Schlüssel, die er in der Hand hat. Weil Jesus hat ja Petrus die Schlüssel gegeben zu der Kirche. Er ist der Fels, der alles drauf baut. Und er ist die Bibel am Lesen. Und wie das Wandgemälde halt im Mittelalter entstanden ist, kurz nachdem er die Lesebrille erfunden hat, hat man gedacht, ach komm, wir geben den Petrus doch so eine. Das ist mega cool. Und das habe ich voll fasziniert. Einfach da noch kurz zum Rand. Und nebendran, da könnt ihr nachher, wenn jemand weiss, wer das neben dem Petrus ist, könnt ihr mir sagen kommen. Jakobus, sehr gut, da haben wir jetzt schon. Genau, er hat die Muschel in der Hand. Er war der Heilige, der den Jakobusweg, den Jakobweg begründet hat. Er ist auf Spanien gegangen. Gut, bleiben wir beim Thema. 1. Petrus 3, Vers 15. Ich lese vor. Heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Vielleicht, oder sogar wahrscheinlich, ist euch der Vers schon mal begegnet. Viele Menschen nehmen den Vers auch als Grundlage oder Begründung von etwas, was man Apologetik nennt. Das ist die Verteidigung vom christlichen Glauben. Mit gewissen von euch habe ich sicher auch schon über das geredet, und vielleicht könnt ihr euch an das erinnern. Aber was Apologetik genau ist vielleicht für die einen auch noch ein fremder Begriff, das werden wir heute Morgen miteinander anschauen. Und wie das genau alles mit dem Visionsthema auch zusammenhängt. Für das möchte ich mit euch gerne in den Vers ein bisschen eintauchen und drei Aspekte genauer analysieren. Und die Aspekte sind erstens, heiligt den Herrn. Zweitens, die Verantwortung, die vor uns. Und drittens, eure Hoffnung, die Hoffnung in euch. Wie ihr gesehen werdet, lohnt sich die drei Themen, die alle in diesem Vers 1. Petrus 3,15 stehen, auch in drei Fragen umformulieren. Heiligt den Herrn. Das ist die Frage, wie lebe ich als Christ? Die Verantwortung, da geht es darum, warum glaube ich? Und bei der Hoffnung geht es schliesslich darum, was glaube ich? Als kleine Vorbemerkung, Entschuldigung, haben wir das Krüsi-Musik gemacht. Die Fragen sind für mich persönlich auch sehr prägend gewesen. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit auf meinen Weg, den ich halt schon gehe und immer noch gehe. Kurz als Vorwegnahme, ich habe meinen ernsthaften Weg mit Jesus, würde ich sagen, also mein ernsthaft eigenständiger Weg hat so Ende Gymi angefangen, wo ich Schwerpunkt Griechisch gemacht habe und dort mich das erste Mal mit schwierigen Themen und Fragen auch von anderen Weltansichten auseinandergesetzt habe. Vorne bin ich auch schon ernsthafter Christ, aber es war alles ein bisschen selbstverständlich gewesen. Darum habe ich mich vor allem mit der ersten Frage auseinandergesetzt, ja, wie lebe ich als Christ? Was bedeutet das für meinen Lebenswandel? Durch die philosophische Frage ist nachher die zweite Frage aufgekommen, ja, warum glaube ich überhaupt? Wie kann ich das rechtfertigen? Was sind die Gründe für meinen Glauben? Und als ich mich mit dieser Frage noch auseinandergesetzt habe und auch eine Bibelschule gemacht habe in Amerika, habe ich dafür gute Antworten finden und bin immer mehr auf die Frage gestoßen, ja, was glaube ich denn eigentlich? Und diese Fragen haben mich nachher schlussendlich bis in ein Theologiestudium hineintrieben, wo ich mich jetzt tagtäglich mit diesen Fragen auseinandersetzen darf, aber gleichzeitig auch immer wieder zurückgeworfen wird auf die praktische Frage, was bedeutet jetzt all die neue Erkenntnisse für meinen Lebenswandel, für meine praktische Nachfolge. Ich will damit sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass das so ein Aufstieg ist, eine Hierarchie, ein Level von Christsein, wo man einen nach dem anderen durchmacht, sondern es ist mehr ein Kreislauf, wo die verschiedenen Fragen sich gegenseitig ablösen und man nachher am Schluss auch wieder zurückkommt und vorne anfängt. Gehen wir also in die drei Fragen ein bisschen genauer rein. Die drei Einsichten zu diesem Vers. Ich merke vielleicht, ich habe Freude mit PowerPoint. Ich habe so einen YouTube-Kanal entdeckt, der mega viele so Tipps gibt. Den muss ich gerade alle ausprobieren. Ich hoffe, es hat auch nicht nur die Form, sondern den Inhalt. Könnt ihr auch etwas mitnehmen? Das sehen wir dann nachher. Gut, der erste Teil. Heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Ich habe es dort unten noch mal ein bisschen mitgegeben. Der Vers fängt ja ein bisschen abgebrochen an. Also es hat ja ein Pünktchen vorne dran. Viel mehr. Die andere Übersetzung statt sondern. Das hat einen Grund. Und zwar ist das der zweite Teil oder ein Nachschub zum Vers vorher, Vers 14, wo der Petrus davor schreibt, habt keine Angst vor dieser Welt. Lasst euch nicht einschüchtern vor all den Menschen, die euch verfolgen. Sondern vielmehr heiligt Gott den Herrn in euren Herzen. Das Wort, das ich jetzt speziell darauf fokussieren will, ich glaube, ihr könnt es ahnen, ist heiligt oder heiligen. Das kommt aus dem Griechischen. Das griechische Original heißt Hagiazo. Das ist ein Wort, das heute nicht mehr wirklich bekannt ist. Am ehesten vielleicht noch die grosse Kirche, / Moschee in Istanbul. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die heißt. Das ist die Hagia Sophia. Das heißt übersetzt die heilige Weisheit. In der Bibel kommt das Wort oft vor, am meisten im Alten Testament, wo es nach einer griechischen übersetzt worden ist, wo es darum geht, dass die Priester sich heiligen müssen für ihren Dienst im Zelt oder das ganze Volk muss sich heiligen, zum Beziehen können leben mit Gott. Sie müssen sich reinigen, sie müssen sich ganz machen. Das Zitat, beziehungsweise der Vers jetzt im 1. Petrus, ist konkret ein Zitat aus dem Alten Testament von Jesaja 8, Vers 13. Was heißt: Der Herr der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Jetzt wird der Kontext, den ich gerade vorne angeschaut habe, auch noch ein bisschen deutlicher. Nicht die Welt sollen ihn fürchten, sondern der Herr. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Predigt gemacht zu einem ähnlichen Thema, wo es um Furcht und Angst gegangen ist. Ich weiß nicht, ob die einen sich noch erinnern können. Ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern. Aber es geht einfach darum, dass wir nicht Angst haben vor dem Herr, sondern Ehrfurcht. Und das heisst in diesem Kontext auch, dass nicht die Welt uns heilig sein sollte, sondern der Herr. Heiliger meint eben etwas als heilig halten, als ganz, als nicht geteilt betrachten. Und in Petrus ist das wirklich ernst mit dieser, auch mit dieser Ehrfurcht, mit dieser Heiligung. Ganz am Ende von dem Vers, den ich vorher vorgelesen habe, kommt das nochmal, was heisst: Die Hoffnung, die in euch ist, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also das letzte Wort von diesem Vers geht nochmal zurück auf die Furcht, auf die Ehrfurcht, die wir haben sollen. Und wie sollen wir die Ehrfurcht haben? Der Petrus schreibt: Heiligt den Herrn in euren Herzen. Weiter vorne, im gleichen Brief, macht es Petrus noch etwas deutlicher. Im Kapitel 1, 14 bis 16 schreibt er: Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sollen ein heiliges Leben führen und der Herr heiligen in unserem Herz. Für mich heisst das, dass wir Gott zum Zentrum sollen machen von unserem Denken und Fühlen. Und das geht nicht, wenn wir nicht auch einen entsprechenden Lebenswandel haben. Alles andere wäre, wie man so schön sagt, scheinheilig. Man hätte den Anschein, dass wir heilig sind, aber sind es eigentlich gar nicht. Und ehrlich gesagt, fühle ich mich auch schon so ein bisschen scheinheilig da vorne, oh, jetzt da den Kopf zu rühren, lebe das heiliges Leben. Und ich persönlich weiss, dass es mir ja in vielen Sachen auch schwerfällt. Darum sind die Worte auch sehr fest an mich gerichtet. Eine echte Ehrfurcht, eine echte Heiligung, ein heiliges Leben, kann eben nicht nur im Denken und Fühlen bestehen, sondern es hat echte Konsequenzen. Darum können wir den ersten Punkt auch so verstehen, dass es darum geht, dass wir ernsthafte Heilige sollen sein und werden. Das Christsein soll unsere zentrale Identität sein, wo sich alles andere darunter unterordnet. Wir sollten nicht einfach Sonntagmorgen Christen sein, die da hinkommen für 2 Stunden und in den Rest der Woche ist es uns völlig egal, was Jesus will von uns. Die erste Zutat von Apologetik oder von heute Morgen ist in diesem Fall ein heiliger Lebenswandel. Bevor wir reden, rechtfertigen, irgendetwas versuchen zu erklären, sollen wir nach Gottes Willen leben. Immer, zu jedem Zeitpunkt. Das kommt immer zuerst. Wieso kann es hoffentlich auch gelingen, dass Menschen zu Jesus finden, ohne dass wir überhaupt etwas sagen? Im gleichen Kapitel weiter vorne, im Kapitel 3, redet Petrus über Männer und Frauen, die in einer schwierigen Ehe leben und tut dann raten, lebt ein heiliges Leben, sodass durch euren Lebenswandel euer Partner zu Jesus kann finden. Also immer zuerst das Leben und nachher nicht das Wort. Kommen zu diesen Worten, beziehungsweise zu der Verantwortung. Ich lese nochmal vor. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann oder jeder Frau, der Rechenschaft fordert. Zum Start wieder kurz ins Griechische. Das Wort, das da mit Verantwortung übersetzt wird, was ich eine komische Übersetzung finde. Sie macht im Satz schon Sinn, aber Verantwortung hat bei uns noch so viele andere administrative Konnotationen, dass man das vielleicht ein bisschen schwerfallen kann, was da gemeint ist. Es geht darum, etwas müssen zu verantworten. Also Gründe für etwas zu liefern. Ich muss verantworten, wieso ich meine Steuererklärung noch nicht ausgefüllt habe, zum Beispiel. Genau. Das griechische Wort, das da dahinter steckt, ist Apologia. Ihr kennt vielleicht das englische Wort apologize. Wem ist das ein Begriff? Wer weiß, was das heißt? Entschuldige, genau. Das kommt von dem, aber es meint auch genau das Umgekehrte. Da im Griechischen geht es nicht darum, sich zu entschuldigen, sondern es geht darum, zu rechtfertigen, zu verteidigen. Darum meint Apologia, Apologetik auch Rechtfertigung vom christlichen Glauben. Es geht nicht darum, sich zu entschuldigen, sondern es geht darum, gute Gründe und Belege für das anzugeben, wo man glaubt. Es geht also um die Frage, warum glaube ich? Die Frage kann rational oder intellektuell gestellt werden, aber gleichzeitig auch emotional. Es kann um unser tiefstes Herzensanliegen gehen und wir uns fragen, ja, warum glaube ich denn eigentlich? Und meistens wird die Frage aufgeworfen als Reaktion auf Kritiken und Anfragen von anderen Leuten, die anders denken. Und die Kritiken liegen meistens in einem von drei Bereichen. Der erste ist, der Glaube ist irrational. Die Leute sagen, es gibt keinen Gott. Der zweite Vorwurf ist, der Glaube ist unmoralisch. Gott ist nicht gut. Und der dritte Vorwurf ist, der Glaube ist irrelevant. Ich brauche den Gott gar nicht. Und ich sehe, der erste ist wahrscheinlich am ehesten der, wo der reine Intellekt anspricht, die Intelligenz, die Vernunft. Es ist auch nicht vernünftig, an Gott zu glauben. Die anderen beiden, dort geht es auch um emotionale Angelegenheiten. Man mag vielleicht einverstanden sein, dass es einen Gott gibt, aber man sieht einfach Killen und all das Leid, was sie verursacht, und sagt, ja, das ist auch nicht gut. Darum kann ich da nicht mitgehen. Und auf all diese Fragen fordert der Petrus uns auf, Verantwortung zu geben, Verantwortung zu zeigen, wenn jemand Rechenschaft für uns fordert. Petrus fordert uns auf, dann Anfragen, wenn sie uns begegnet, und ich bin mir sicher, alle von uns haben schon so Anfragen gehabt. Wir sollen diesen Anfragen nicht ausweichen, sondern wie am Anfang zeigt, die Herausforderung, die Verfolgung nicht als Kritik zu sehen, sondern als Chance. Genau wie die Verfolgung ist das nicht ein Zeichen, dass Gott uns verlassen hat, sondern es ist eine Möglichkeit, Zeugnis abzulegen. So ein Moment, wo Menschen Rechenschaft von uns fordern. Es ist nicht ein Angriff auf uns, sondern eine Chance, zu zeigen, was die Gründe sind, warum wir dann glauben. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich jetzt auf die drei Fragen nicht alle eine Antwort haben heute Morgen. Das wäre in sich ein bisschen übertrieben. Ich möchte einfach kurz auf einen Punkt mitnehmen, der mich persönlich sehr beschäftigt hat, auch in meiner Geschichte. Und das ist vor allem der Vorwurf, der Glaube ist irrational. Dass ich immer wieder mitbekommen habe, ja, man muss den Kopf doch ausschalten, um Gott zu glauben. Weil es gibt keine vernünftigen Gründe zum Glauben. Heute stehe ich da und kann euch mit viel Überzeugung sagen, dass das überhaupt nicht so ist. Vielmehr ist Gott auch der Herr über die Vernunft. Und er liebt es, wenn wir Fragen haben und Zweifel zu ihm bringen. Genauso hat er ja auch Thomas, dem Zweifler, nach seiner Auferstehung nicht gesagt, ja, wieso hast du Zweifel an mir? Sondern er hat ihm seine Wunden gezeigt und seine Fragen ernst genommen. Auf diese Frage also, ist der Glaube irrational, möchte ich euch ein kleines Vorgeschmäckchen geben von einer Antwort, die ich selber auch finden. Die wichtigsten Pfeiler von meinem Glauben dreht sich um die Offenbarung von Gott in Jesus Christus. Ich glaube, dass die biblischen Zeugnisse, die über das berichtet, verlässlich sind und wir gute Gründe haben können, dem Text, wie er heute überliefert ist, zu vertrauen. Und dass das, was die Texte schon auch erzählen, wirklich der Wahrheit entspricht. Ein kurzes Beispiel von einem solchen Text. 1. Korinther 15. Da steht, Paulus schreibt, denn ich habe euch zuerst überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Das ist einer der allerältesten Texte, rein wissenschaftlich, wo wir überliefert haben aus dem Neuen Testament. Man kann ja so den Dokument und den Papierstreifen, den man findet, kann man nachgehen. Und man geht davon aus, dass der Text etwa 55 nach Christus geschrieben worden ist. Und das ist eigentlich wie eine Zeugenliste. Er hat da über hunderte von Leuten, sagt er, wo Jesus begegnet ist, als Auferstandener. Und er selbst sagt am Anfang noch, er hat das überliefert, was er empfangen hat. Also es ist nicht so, dass er das auch von sich aus aufgeschrieben hat, sondern es hat schon jemand anderem gesagt. Und weil das so ist, kann man rekonstruieren, dass das verschiedene Generationen sind, die den Text da zusammenfasst. Und die ältesten Spuren von dem, was in diesem Text drin ist, das, was Paulus selber empfangen hat, geht man darauf, dass das wenige Monate nach der Kreuzigung schon so als Text gestanden ist. Das finde ich mega beeindruckend. Und er schreibt ja die einen von diesen Leuten, die leben ja noch, oder? Und der Text ist nachher noch zirkuliert worden. Und wenn der irgendetwas erzählt hat, wo er erfunden ist, während die Leute gekommen hätten, dann meist eins gehauen wahrscheinlich. Oder er hat gesagt, ja, das stimmt doch nicht. Also der Text hat einen mega grossen Wahrheitsanspruch. Und ich glaube eben, er verhebt. Gerade auch, wenn man es vergleicht mit anderen Quellen von historischen Personen, die in einer ähnlichen Zeitraum gelebt sind, wie Cäsar oder Kleopatra oder, auch so, oder andere. Bei denen tun wir ja nie fragen, ja, stimmt das? Aber dort sind die Quellen, die wir haben, vielleicht ein, zwei Texte, die 300-400 Jahre im Nachhinein geschrieben worden sind. Nicht so wie bei der Bibel, wo wir tausende von Texten haben. Das jetzt einfach als kleines Geschmäckchen. Ich möchte euch ermutigen, um da selber auch weiter auf die Suche zu gehen, was wir für Gründe angeben für unseren Glauben. Ich denke da jetzt vielleicht, ja, der da vorne, der Theologe, du hast Antworten. Ich vertraue dir einfach. Darum ist es mir sehr wichtig zu betonen, der Petrus, wenn er das schreibt, seid allzeit bereit für eine Verantwortung. Zu verantworten, wenn jemand Rechenschaft von euch fordert. Er schreibt das an alle Menschen. Das ist nicht eine theologische Schrift, die einfach unter den Gescheitsten hin und her gereicht wird. Es steht explizit im Vers 8 vorne, ihr alle. Und am Anfang vom Brief tut der Petrus auflisten, wenn man alles schreibt, auch alle Christen in der lokalen Gemeinde, wie wir Christen. Der Brief hätte auch alle können von uns geschrieben werden. Die Männer, die Frauen, die Reichen, die Armen, die im Exil, die traurig sind. Weiter vorne im dritten Kapitel merkt man, wie es ist, wenn es nicht so ist. Dort schreibt er, ihr lieben Ehemänner, behandelt eure Frauen gut. Und ihr lieben Frauen, schaut zu euren Männern. Aber nachher ist es wieder, ihr alle seid allzeit bereit. Es ist ein tragisches Missverständnis, wenn wir denken, wir können die Rechenschaft für unseren Glauben abschieben an die professionellen Christen. Petrus hat nicht an Apostel, Propheten und Lehrer geschrieben, sondern an alle Christen in der lokalen Gemeinde. Und darum sind wir alle auch aufgefordert, zum Rechenschaft zu geben. Das habe ich in den letzten Wochen auch gemacht mit ein paar Männern. Ihr habt sicher gesehen, die Anzeigen, die männliche Gruppe, wo wir miteinander uns mit diesen schwierigen Fragen auseinandergesetzt haben und versucht haben, unsere Rechenschaftsleistung zu schärfen. Hindernisse aus dem Weg zu räumen, ist eine der Aufgaben, die wir mit dem zweiten Punkt mit der Apologetik machen kann. Menschen, die irgendwie mit dem Christentum konfrontiert werden, aber und dann kommt einfach ein Ja, aber. Killen ist schlecht, es ist doch unvernünftig, Gott ist böse, Gott hat nichts mit meinem Leben zu tun. Darum betrachte ich eigentlich die Aufgabe von der Apologetik als ein Hindernis aus dem Weg rum. Und in einer Gesellschaft, wie wir heute leben, wo das Christentum längst nicht mehr selbstverständlich ist, muss das zentral sein für die Evangelisation. Es gibt so viele Menschen, die ich begegne, die komplett groteske Missverständnisse darüber haben, was das Christentum überhaupt ist. Und dort haben wir eine Chance, um Zeugen sein für Jesus. Und dann können wir helfen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dass sie sich überhaupt erst mal anfangen, einladen auf das, was wir zu verkünden haben. Wenn die Hindernisse nachher aus dem Weg geräumt sind, Kommen wir zum dritten Punkt. Dann ist es uns möglich, unsere Hoffnung, die Hoffnung, die in uns ist, den Menschen zu bezeugen. Das ist der dritte und letzte Punkt aus dem Vers, den ich mit euch kurz anschauen möchte. Wie gesagt, wir können Gründe angeben für das, wo wir glauben. Wieso glauben wir? Eben, weil ich denke, die Texte verheben. Das ist eine gute historische Basis, zum glauben, dass das, was passiert ist, wirklich passiert ist. Aber was ist denn genau? Was ist es denn genau, wo wir glauben? Was ist unsere Hoffnung? Der Petrus selber hat die Hoffnung aufgeschrieben, überall verteilt, in seinen Brief und auch kompakt in seinen Reden in der Apostelgeschichte, könnt ihr mal nachlesen, wo es so schöne Reden gibt von Aposteln, wo die Hoffnung zusammengefasst ist. Ich versuche es kurz in meinen eigenen Worten zusammenzufassen, aber bitte wissen, das ist Bruchwerk. Die Hoffnung ist so gross, da könnte man Stunden und Tage darüber reden. Ich verstand die Hoffnung unter anderem so, dass die Hoffnung die gute Nachricht von Jesus Christus ist, das Evangelium. Das Königreich von Gott ist angebrochen. Gott ist für uns und mit uns. Er hat uns nicht allein gelassen in dieser gebrochenen Welt, sondern er hat uns mit sich versöhnt, durch das Leben, Sterben und die Auferstehung von seinem Sohn. Er hat uns den Heiligen Geist gesendet als Unterpfand von der neuen Welt. Und mit dem seiner Hilfe können wir jetzt schon das Königreich leben, das angebrochen ist. Während wir warten und hoffen, dass Jesus zurückkehrt und sein Königreich endgültig errichtet. In einem Satz zusammengefasst: Jesus ist mein Herr. Ihm vertraue ich mein Leben an und ich warte auf seine Rückkehr. Die einen denken jetzt vielleicht, ja, aber was ist mit dem Aspekt, was ist mit dem Aspekt? Eben, wie gesagt, es gibt noch so viel, was man sagen zu dieser Hoffnung. Und darum habe ich das auch kurz behalten, damit es gar nicht erst die Chance bekommt, um den Anspruch zu haben, einen Gesamtüberblick zu geben. Es gibt so viel zu sagen über die Hoffnung und für jeden und jede kann das auch ein bisschen anders aussehen, was die persönlichen Inhalte von dieser Hoffnung sind. Vielleicht ist Jesus der, der mich geheilt hat von einer Krankheit. Vielleicht ist Jesus der, der mit mir ist in der Einsamkeit. Ich möchte euch ermutigen, die Zeit in der Cafeteria nachher auch noch zu nutzen und miteinander auszutauschen und zu erzählen, was eure Gründe für euren Glauben sind und was eure Hoffnung ist. Berichtet einander aus eurem Leben und bereichert einander damit. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben drei Aspekte angeschaut in diesem einen Vers, wo man mit drei Fragen überschreiben kann. Heiligt den Herrn in euren Herzen. Wie lebe ich als Christ? Der Lebenswandel als Christ, der kommt immer zuerst. Bevor wir etwas erzählen, geht es darum, Jesus nachzufolgen. Dann die Verantwortung, die Rechenschaft abliefern. Ist die Frage, warum glaube ich? Was sind die Gründe für meinen Glauben? Das ist das, was die Apologetik macht. Wo jeder von uns aufgefordert ist. Alle miteinander sind wir aufgefordert, Gründe können zu geben für das. Und die dritte Frage, wo es um die Hoffnung geht, die in uns ist. Was glaube ich? Was sind denn genau die Inhalte, die ich glaube? Ich denke, man kann die drei Fragen, die drei Themen auch mit den folgenden Worten umschreiben. Liebe, wie lebe ich als Christ? Lieb deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Lebenswandel geht es um die Liebe. Warum glaube ich? Da geht es um den Glauben. Die Gründe für meinen Glauben können angeben. Und was ist eure Hoffnung? Da geht es um die Hoffnung. Und mit diesen drei Worten sind wir wieder mega nah bei der Vision. Was heisst, wir setzen uns ein für die Menschen im Dorf und teilen mit ihnen Glauben, Hoffnung und Liebe. Ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen näher bringen heute Morgen und möchte euch ermutigen, um die drei Aspekte in eurem Leben, Glauben, Hoffnung und Liebe, um denen nachspüren. Wir werden jetzt dann gerade im Anschluss ein Instrumentalstück hören. Ich möchte euch ermutigen, euch im Moment Zeit zu nehmen und zu überlegen, welcher von diesen Bereichen ist der nächste, wo ich daran arbeiten will. Mein Leben, Jesus ganz neu hinzugeben, meinen Lebenswandel. Umzustellen. Zu heiligen. Ein heiliges Leben zu leben, wie Gott heilig ist. Mein Glauben zu begründen, mich zu fragen, ja, warum glaube ich denn? Oder meine Hoffnung auszuformulieren, mir zu überlegen, was sind die Inhalte, was glaube ich denn eigentlich? Jeder von diesen Punkten ist wichtig. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr da Schritt geht, zusammen mit dem Heiligen Geist.